Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge, die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Deborah Dobratz und ich darf auch dieses Mal euer Host sein. Ein alter Bekannter ist heute gerne in unser Studio gekommen, um uns detailliert von sich, seinem Werdegang und seinem Sport zu erzählen. Die Rede ist von Philipp Schaub, der Teil des Teams Los Angeles 2028 ist, welches die Sportregion Stuttgart auch unterstützt. Erstmals gehört, jedenfalls bei uns, habt ihr Philipp in unserer ersten Special-Folge der Serie Paris Special im Zuge der Olympischen Spiele von Paris letzten Sommer. Damals noch kurz vor seinem Einsatz auf unserem gemeinsamen Weg nach Paris im TGV. Über sein Abschneiden in Paris und seine kurzen und langfristigen Ziele sprechen wir heute. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Ja, servus Debbie, freut mich hier zu sein. Jetzt nachdem wir uns schon mal im TGV getroffen haben, jetzt heute auch in den Räumen von der Sportregion.
Das war spannend damals, gell? Ich habe es dir vorher noch mal kurz angehört, unsere Special-Folge.
Ja, war schon witzig. Ich glaube, ich habe noch nie einen Podcast im TGV oder in einem Zug allgemein aufgenommen.
Ja, vor allem, weil es ja dieser geschichtsträchtige TGV war. Da waren doch diese Anschläge.
Stimmt, ja, genau.
Das war schon special. Deine Sportart habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen. Ich habe nicht gesagt, was du machst. Möchtest du uns erzählen, womit du dein Geld verdienst?
Ja, ich bin Fahrradfahrer. Mhm. Und zwar, um genau zu sein, fahre ich BMX Race. Ich meine, die meisten tun BMX wahrscheinlich so verorten mit irgendwelche Tricks machen oder sowas. Oder die Jungs, die so im Skatepark sind. Aber BMX Race ist, wie der Name schon sagt, eine Rennsportart. Und zwar geht es bei uns darum, dass 8 Leute über eine Strecke fetzen und das Ziel sozusagen ist, der als erster im Ziel ist, hat gewonnen.
Du hast schon ein paar Mal in Podcasts erzählt, wie du dazu gekommen bist. Ich glaube, du warst 5, warst mit deiner Familie auf einer Radtour und hast da die Cracks gesehen, die auf ihren BMX-Rädern durch die Strecke gebrettert sind.
Korrekt, genau.
Und dann hast du mal kurz dein Fahrrad genommen, die Katzenaugen rausgebrochen und bist mitgesprungen.
Super.
Das genau heißt, sowas. Das heißt, du hast eigentlich angefangen mit BMX Freestyle.
Nee, das war tatsächlich auch schon auf einer Strecke.
Okay.
Also das war schon auf so einer BMX-Strecke, wo gerade eben Training lief und da sind wir halt eben dann vorbeigekommen und dann bin ich da schon über diese Hügel so ein bisschen mitgefahren. Und habe dann eben versucht, so einen Bunnyhop zu machen. Das ist, wenn du versuchst, mit Vorder- und Hinterrad quasi kurz abzuheben, so in die Luft zu gehen. Mhm. Und dabei sind dann die Katzenaugen rausgebrochen.
Ah, also es war es gar nicht du aktiv, sondern sie sind einfach beim Springen rausgebrochen.
Sozusagen, ja. Also beim Landen dann eher, so vom Aufprall wieder.
Das sieht schon auch spektakulär aus, wenn ich mir das so jetzt vor Augen führe, wenn ihr da über diese Hügel hüpft und dann stellt sich das Hinterrad so ein bisschen, also der hintere Teil vom Rad stellt sich ja dann so ein bisschen quer.
Manchmal. Je nachdem.
Willst du das dann?
Das kommt drauf an. Also das hängt immer ein bisschen so vom Sprung ab, je nachdem, wie man dann eben auch durch die Luft fliegt. Man kann sich auch vorstellen, es hat ja auch zum Beispiel einen Wind, den man dann irgendwie versucht, nur auszugleichen oder sowas. Also halt irgendwelche Umwelteinflüsse oder zum Beispiel der Absprung ist nicht gleichmäßig gewesen und hat ja irgendwie noch so einen Kick aufs Rad mitgegeben oder sowas. Und dann passiert es irgendwie, dass man sein Rad auch manchmal irgendwie ein bisschen schräg stellen muss, um dann irgendwie eine gewisse Disbalance auszugleichen. Also wir machen das eigentlich nur um Balance auf dem Rad zu halten.
Das soll gar nicht spektakulär aussehen.
Der Optimalfall wäre eigentlich der, dass man wirklich gerade durch die Luft fliegt, aber das ist in den seltensten Fällen wirklich der Fall.
Spannend.
Also sieht cool aus.
Ja, es sieht tatsächlich cool aus. Also die ganze Sportart sieht cool aus. Das ganze Race.
Natürlich.
Ist cool. Wir sprechen nachher noch ein bisschen über die Technik und wie wichtig die ist. Jetzt würde ich ganz gern nochmal ein bisschen zurückgehen zu deinem Comeback. Du hast Ende 23 ein bisschen eine harte gesundheitliche Zeit gehabt.
Könnte man so sagen.
Und bist dann aber wie Phönix aus der Asche bei Olympia gestartet. Ganz toll. Magst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Es war ja doch sicherlich mental und gesundheitlich ein bisschen hart.
Ja, also nochmal, um es kurz so zum Reißen. Ich hatte Anfang 2023 hatte ich einen Bandscheibenvorfall und den hatten wir dann erstmal versucht, so konservativ zu therapieren. Das hat zunächst erstmal funktioniert. Dann aber nach einem Monat, wo ich eigentlich ziemlich schmerzfrei war, wurde es dann plötzlich wieder schlechter. Und das hat sich dann so hochkulminiert, sodass ich dann Ende November dann 2023 dann eben die Entscheidung treffen musste, dass ich eine OP mache, weil unser Ziel war zu Olympia und ohne diese OP wäre die Wahrscheinlichkeit für Olympia gleich null gewesen oder halt ziemlich gering.
Wobei mittlerweile ist es doch so, dass fast alle Bandscheibenvorfälle nur noch konservativ behandelt werden und gar nicht, also relativ wenig mit einer OP eigentlich,
ja,
gell?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Körper ja in der Lage dazu ist, das selber abzutragen. Aber man muss dem Körper dann die Zeit dafür geben und man muss ihm vor allem von der Belastung rausnehmen.
Ja.
Das heißt, der Arzt, der mich dann damals operiert hatte, hatte auch gesagt, Philipp, wenn du jetzt kein Leistungssportler wärst, würde ich dir jetzt sagen, du machst jetzt einfach mal für 1 bis 2 Jahre kein Sport, also kein krassen Sport. Mhm. Klar, irgendwie Reha und was auch immer. Aber solche Sachen wie BMX-Fahren halt für 2 Jahre einfach mal nicht machen.
Mhm.
Und dann wäre der Körper auch in der Lage, das dann wieder selber abzutragen,
ja,
und das dann auch wieder selber zu regenerieren. Aber tatsächlich, ja, mussten wir halt eine schnelle Lösung finden. Und der Arzt hat aber auch gemeint, gerade vor allem dann, wenn man schon mal eine konservative Reha gemacht hat und es dann aber nicht funktioniert hat und nach 3 Monaten der Reha das dann nicht wirklich besser geworden ist, dann ist es eigentlich so, dass, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig erinnere, dass in 80% der Fällen dann eine weitere konservative Therapie keinen Sinn mehr macht, sondern es dann schlauer wäre, eine OP einzugehen.
Das heißt, das war damals schon so eine Entscheidung, hopp oder top?
Ja, also hätte ich die OP nicht gemacht, dann hätte das mit Olympia mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktioniert.
Ja, und du hättest ja fast deine Karriere beenden müssen, in Anführungsstrichen.
Ja, genau, richtig.
Ja.
Also das wäre natürlich dann die andere Sache gewesen,
ja,
dass ich dann halt hätte Pause machen müssen oder vielleicht dann halt eben auch meine Karriere beenden. Und das war natürlich jetzt keine Option zu dem Zeitpunkt. Und die OP hatte dann so eine 80-90%ige Heilungschance, die habe ich genommen und hat dann glücklicherweise auch funktioniert.
Du hast dann sehr, sehr lang nicht auf dem Rad gesessen, tatsächlich. Ich glaube, 8, 9, 10 Wochen.
3 Monate.
3 Monate insgesamt gar nicht auf dem Rad gesessen.
Oder? Warte mal, 3 Monate. Doch, ja, genau 3 Monate.
Also ich glaube, 8 Wochen hieß es nicht und dann bist du zu deinem Physio gekommen und der hat gesagt, nee.
Ja, genau. Also es war halt so, der Arzt hat erst mal gesagt, 4 Wochen nur liegen. Also ich lag dann nach der OP erstmal nur 4 Wochen rum, habe nichts gemacht. Das war super hart für mich, weil ich hatte ja die ganze Zeit Olympia im Hinterkopf. Und als Sportler denkt man dann doch immer, ich muss jeden Tag irgendwas machen, um halt besser zu werden. Aber tatsächlich war da meine Aufgabe damals, nichts zu machen, um besser zu werden. Und das war hart. Das war super hart. Und dann halt nach 4 Wochen hatte ich dann die Freigabe dazu bekommen, mich wieder leicht zu bewegen. Das heißt, ich durfte mal so ein bisschen auf dem Ergometer fahren oder sowas oder mal ein bisschen mich dehnen, ein bisschen Yoga, so Zeugs halt eben. Und dann wollte ich eigentlich nach 8 Wochen oder ja, so nach 8 Wochen wollte ich eben wieder aufs Rad steigen. Das war auch das, was der Arzt mir gesagt hatte. Und dann war ich halt eben nochmal in einem Reha-Zentrum. Die haben nach mir geschaut und die haben halt dann gesagt, hey, so macht das keinen Sinn. Also, weil der Rumpf einfach nicht stabil genug ist. Und wenn du jetzt so wieder reinstarten würdest, würden wir wahrscheinlich wieder auch relativ viel kaputt machen.
Echt?
Ja, genau. Oder wird es einfach langfristig gesehen halt einfach wieder nochmal schlechter werden. So. Und da haben wir dann die nächsten 4 Wochen daraufhin eben ein ordentliches Rumpfaufbautraining gemacht, um den Rücken wieder richtig fit zu machen, richtig stabil. Und dann nach insgesamt 3 Monaten bin ich wieder aufs Rad gestiegen und konnte dann Vollgas geben. Und das war super geil.
Also wirklich von 0 auf 100 dann?
Von 0 auf 100, ja.
Wahnsinn.
Also wie der Körper das da mitgemacht hat, also mein Körper, das weiß ich bis heute nicht, aber das war krass. Also einfach von quasi nicht so richtig trainieren können zu plötzlich dann 6 Stunden irgendwie im Kraftraum, also 6 Stunden am Tag im Kraftraum verbringen für dieses doofe Rumpftraining und dann von dem dann wieder zurück ins normale Training, dieser Schritt war krass, vor allem wir sind halt direkt eingestiegen, haben 11 Trainingseinheiten die Woche gemacht, also haben mich erstmal super gegen die Wand gefahren.
Ja, gut.
Aber ja, wir mussten halt das aufholen, was wir die letzten 3 Monate verpasst haben. Und auch die Monate vor der OP waren ja auch nicht produktiv, weil wir eigentlich eher Symptombekämpfung als Trainingsweiterentwicklung gemacht haben. Und ja, das war schon eine krasse Zeit.
In der Zeit oder generell hast du dir, glaube ich, auch eine mentale Unterstützung gesucht. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen Leistungssportler unheimlich schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass Olympia eventuell wackelt, weil das ja doch was ist, worauf man sein ganzes Leben lang hinarbeitet im Endeffekt. Du hast damals die Olympia-Quali 2021 knapp verpasst.
Korrekt, genau.
Und dann war es Ende 23, Anfang 24. Also ich meine, die Spiele waren ja 24. immer noch ein bisschen mehr oder weniger unsicher, gerade mit der Reha und mit dem Aufbau und so. Wie hast du das mithilfe von deiner Mentaltrainerin wegstecken können?
Ich habe einer Mentaltrainerin versprechen müssen, dass ich meine Gesundheit an erste Stelle stelle. Mhm. Also sie hat schon mal Erfahrung so in diesem Bereich auch gehabt und hat dann einfach gesagt, hey Philipp, das ist super wichtig, dass du das jetzt einfach mal auskurieren lässt und da wirklich alles Mögliche machst, was der Arzt dir sagt oder auch die Leute um dich rum. Und das war für mich erstmal ziemlich hart. Und ich habe auch noch gar nicht umreißen können, so was bedeutet eine OP eigentlich? Mhm. Ich hatte natürlich, also die OP war auch super spontan. Also ich bin dann quasi an einem Montag ins Krankenhaus gegangen zu einem Spezialisten und der hatte dann gesagt nach der Besprechung, ja okay, dann machen wir Mittwoch die OP, oder?
Nee.
Guck mich so an, so, was? Okay, was? Mittwoch? Donnerstag, ich habe falschen Tag im Kopf gehabt und ich dann so, Donnerstag, was? Diese Woche, jetzt direkt die OP? Und ich dann so, ja, okay, machen wir. Habe ich erstmal meine Mutter angerufen, dann abends. Und ich so, ja, ich habe am Mittwoch, Donnerstag die Bandscheiben, eine Bandscheiben-OP. Und sie dann so, warum sagst du mir das nicht früher? Ist so völlig aus allen Wolken gefallen.
Ja, aber ich wusste es ja auch nicht früher.
Ja, genau, das habe ich dann auch gesagt. Mutter, ich weiß es auch erst seit 2 Stunden. ja, und ich war natürlich dann auch erstmal super hyped, auch nach der OP, um da halt wieder, also Richtung Olympia, und ich war überzeugt, dass das klappt und so weiter. Und ich musste dann, also und angetrieben von dieser Motivation, habe ich dann auch ziemlich schnell leider wieder zu viel gemacht. Also der Arzt hatte auch schon zu mir so gemeint, ja, Herr Schau, passen Sie auf, Sie werden nach einer Woche schon wieder das Gefühl haben, Sie können ziemlich viel machen. Denkt man gar nicht, aber es ist wirklich so. Mhm. Nach einer Woche bin ich schon wieder in meiner Wohnung rumgelaufen, habe Spülmaschine ausgeräumt und den ganzen Quatsch gemacht und lauter Sachen gemacht, die eigentlich nicht gut waren. Und plötzlich kam dann auch dieses Kribbeln im Fuß, was ich hatte, was eigentlich durch die OP dann verschwunden war, kam plötzlich wieder. Mhm. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, oh scheiße, ja, ich sollte eigentlich nichts machen. So. Mhm. Und genau, dann habe ich das auch eingehalten, habe halt wirklich da mal die nächsten 3 Wochen dann nichts gemacht. Und das war für mich ein ziemlich harter mentaler Konflikt, weil auf der einen Seite wollte ich halt zu Olympia und wollte halt so viel möglich dafür machen, auf der anderen Seite musste ich halt liegen und das war also halt nichts machen. Und das war schon hart, so mit meinem Gewissen zu vereinbaren, weil für mich bedeutet eigentlich nichts machen oder rumliegen gleich nicht produktiv sein. Und das steht halt völlig im Konflikt damit, dass man eigentlich nichts machen musste in dem Zeitraum,
um
besser zu werden. Ja. Das war ein harter Zeitraum. Aber ich habe in der Mentaltrainerin versprochen, dass ich das durchziehe und habe das dann halt eben auch gemacht. Und natürlich musste ich auch in gewisser Weise sagen, dass, oder dieses Olympia musste ich auch irgendwo loslassen. Also es hat mich nicht weitergebracht, daran festzuhalten und zu sagen, ich muss jetzt auf Krampf alles Mögliche irgendwie jeden Tag machen, um bei Olympia dabei zu sein, weil, also aus zwei Gründen. Erstens bringt es mich nicht weiter, dieses Verbissene, und zweitens ist am Ende vom Tag, und das klingt jetzt übelst dumm, wenn ich das sage, aber ist die Gesundheit einfach das Allerwichtigste, was der Mensch hat. Und auch wenn Olympia am Ende vom Tag ohne mich stattgefunden hätte, dann wäre es trotzdem so, dass ich mit der Entscheidung für die Gesundheit die richtige Entscheidung getroffen hätte. Und weil ich habe den Rücken nur einmal und den muss ich pflegen. Und wenn Olympia 2024 nicht geklappt hätte, dann vielleicht jetzt eben nochmal 2028. Ja. Aber hat ja am Ende vom Tag alles gut funktioniert. Meine Mentaltrainerin hat mich da gut durchgeleitet, hat dann gesagt, hey Philipp, wir konzentrieren uns jetzt auf das, was du gerade machen sollst, was du gerade machen kannst. Und das habe ich auch immer dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt gemacht. Und dieses im Moment sein und präsent sein und immer genau das machen, was man in dem Moment zu tun hatte, war dann so rückblickend betrachtet genau das, was mich tatsächlich hat am schnellsten wachsen lassen.
Ich glaube, es ist genau das, was deine Mentaltrainerin wollte. Dir so dieses größere Bild auch von etwas zu vermitteln, oder?
Und sie wollte auch, dass ich einfach einen gesunden Rücken habe. Vielleicht hat sie mich aber auch natürlich beeinflusst, irgendwie also genau in diese Richtung beeinflusst, durch das, was sie gesagt hat. Mhm. Aber ich denke, ihr lag es auch am Herzen, dass ich gesund bin.
Ja, es ist wie gesagt.
So.
Das glaube ich bestimmt, ja. Doch, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber am Ende des Tages ist es ja so, dass der Sport nicht alles ist.
Ja.
Viele Leistungssportler sind, glaube ich, der Meinung, dass der Sport alles ist und machen sich dafür mehr oder weniger auch kaputt. Mhm. Ich meine, es gibt ja viele Beispiele. Leistungssport an sich ist jetzt nicht das Gesündeste für den Körper. Aber ich denke,
das ist tatsächlich in vielen Bereichen des Lebens so. Das ist jetzt nicht nur so auf den Leistungssport bezogen, sondern das ist ja auch bei voll vielen Menschen im Beruf so. Also wie viele Menschen gönnen ihrem Körper nur 4, 5, 6 Stunden Schlaf, trinken, also ernähren sich ungesund, nehmen irgendwie Drogen zu sich oder sowas, einfach um zu funktionieren und um irgendwie den Alltag irgendwie so standzuhalten, zu überleben oder so weiter und so weiter. Und ich denke, es, glaube ich, wird jedem Menschen mal bewusst, wenn er irgendwann mal eine Verletzung hatte oder eine Krankheit oder auch mal was Schwerwiegenderes, wie wichtig doch halt eigentlich die Gesundheit ist und wie wichtig es ist, mit dem Körper irgendwie wohlwollend umzugehen. Und wenn man das irgendwie mal durchlebt hat und da auch mal durchgegangen ist, wird man da, glaube ich, auch super sensibel dafür.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass alles, was man in Extremen macht, natürlich nicht
gut
unbedingt
ist.
Gut ist.
Ja.
Und dass man manchmal einen Schritt zurückgehen muss. Ich glaube, am besten, das Beispiel, das am besten passt, ist dieses, wenn du einen Schnupfen hast und deine Nase funktioniert nicht mehr und du wünschst dir den Tag zurück, als du durch deine Nase atmen konntest. Ich glaube, das macht so ein bisschen verständlicher auch.
Das Schlimmste finde ich eigentlich, ist, wenn man Halsschmerzen hat.
Ja.
Ja, wenn man Halsschmerzen hat und dann nicht richtig essen kann oder nicht richtig schlucken, man sich einfach nur so denkt, boah, was würde ich jetzt dafür geben, um einfach normal schlucken zu können?
Genau. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber wenn du so Halsschmerzen hast, dass du deine eigene Spucke nicht mehr runterschlucken kannst, als Kind habe ich die dann ausgespuckt. Aber du musst ja trotzdem schlucken. Jetzt sind wir aber arg abgeschweift. Okay. du hast es dann geschafft nach Paris.
Ja.
Wir wissen das, wir waren im TGV zusammen. Du hattest damals gesagt, dein Ziel sind die Top 16.
Mhm.
Die hast du tatsächlich ganz arg knapp verpasst.
Verfehlt, genau, richtig.
Ja, es war ein Platz nachher im letzten Rennen, um noch in den Hoffnungslauf gekommen zu sein.
Ja, genau, richtig. Ja, also Olympia war wirklich wie verflixt. Also es war unglaublich. Ich bin hingekommen und ich habe mich wirklich so, also super gefühlt, top vorbereitet. Ich hatte auch die Wochen davor, hätte ich nichts anders machen können. Und am Tag selber in den Rennen sind die Dinge einfach irgendwie nicht so zusammengefallen, wie sie für mich hätten zusammenfallen sollen. Also das ist ja leider bei uns im Sport so, dass es am Ende vom Tag eben nicht nur auf unsere Einzelleistung ankommt, sondern halt auch, wie ist das Rennen geschehen? Was machen die anderen? Machen die anderen irgendwelche Fehler? Stürzen sie? Zum Beispiel im zweiten Lauf wurde ich eben fast vom Fahrrad geholt, weil ein anderer Fahrer eben fast gecrashed war, also gestürzt war. Und wäre ich da zum Beispiel einfach nur einen Platz weniger gewesen, ein Platz besser gewesen, wäre ich halt im Hoffnungslauf gewesen.
Ja.
So. Und ja, genau. Am Ende war es natürlich noch super bitter, weil ich glaube, am Ende waren es 14.000stel oder sowas, die mich dann quasi von dem Platz 20 getrennt haben, um dann halt wenigstens in diesen Hoffnungslauf zu kommen und dann auch mich für Tag 2 qualifizieren zu können. Ja, war dann super schade, da als 21. rauszufliegen. Die Enttäuschung war riesig und auch die nächsten Tage habe ich mich natürlich erstmal super schlecht gefühlt. Also ich war der Fahrer für Deutschland, ich habe Deutschland repräsentiert und hatte natürlich auch so dieses Gefühl, Deutschland einfach schlecht vertreten zu haben, also und auch enttäuscht zu haben, auch die ganze BMX-Gemeinde halt.
Das ist
die Leute,
wahnsinnige Last auf deinen Schultern, die du da annimmst.
Super, es ist eine super große Last das kann man auch gar nicht so umreißen oder wenn man das nicht mal selber irgendwie erlebt hatte.
Ja.
Und das hat mir schon auch erstmal super wehgetan. Also die nächsten 7, 8, 9, 10 Tage und so weiter habe ich da schon sehr, sehr zu knabbern mit gehabt. Und ich habe das dann aber auch zum Beispiel öffentlich gemacht. Ich habe dann auch auf Instagram einfach mal so erzählt, wie es mir gerade so geht, auch so nach Olympia. Also einfach, um mal den Leuten auch so zu zeigen, was da einfach auch in einem vorgeht. Weil ich denke, es gibt auch viele, die einfach denken, ja, hey, hat sich jetzt irgendwie hier ein schönes Leben gemacht oder sowas und dem ist es ja eigentlich vielleicht auch gar nicht so wichtig.
Es gibt ja dieses böse Sprichwort von Olympiatouristen.
Ach echt? Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Ja, so, kann sein. Ich bin auch davon überzeugt, dass es bestimmt auch manche gab, die sowas irgendwie gedacht haben. Also den Anspruch hatte
gut,
ich nicht.
Gut, aber dabei sein ist alles.
Ja, aber ich glaube, das Ja, natürlich, dabei sein ist alles. Aber ich denke, es gibt nichts Schlimmeres für einen Sportler, als wenn man sich unter Wert verkauft.
Mhm.
Und gerade an dem Tag, wo wirklich Gott in die Welt zugeschaut hatte, ist es dann so umso enttäuschender, wenn man sich dann unter Wert verkauft hat.
Mhm.
Also ich bin dann zum Beispiel die Woche nach den Olympischen Spielen, bin ich dann zum Beispiel mal beim Zahnarzt gewesen, in dem Ort, wo ich halt aufgewachsen bin. Und der Zahnarzt, der mir eigentlich keinen Kontakt hat, spricht mich auf Olympia an, weil er sagt, ja, er hat mir ein Rennen geschaut, so. Und ist, ja, genau. Und da, das ist halt dann sowas, was mir wirklich wehtut, so im Nachhinein, weil das sind Leute, die kennen mich und die haben mich dann gesehen und haben dann gesehen, dass ich nicht vorne mit dabei war oder halt so mitgekämpft habe, sondern halt eher leider so im hinteren Teil des Feldes. Und das ist, das tut mir bis heute noch weh, dass das einfach nicht besser geklappt hat an dem Tag. Aber am Ende vom Tag musste ich dann auch, also habe ich das alles mal nochmal Revue passieren lassen, habe geguckt, hey, was lag da jetzt tatsächlich in meiner Hand? Und wir haben dann auch mal so eine Analyse gemacht und geschaut, wie war denn so meine Leistung? Und meine Leistung im Rennen war tatsächlich, also was auch gerade zur Startzeit angeht, nicht schlechter als jetzt auch im Training.
Mhm.
Und anscheinend war es so, hatte man halt irgendwie aus den Ergebnissen rauslesen können, dass gerade die Leute, die halt auch so außen standen, also Startplatz 8, 7, 6, 5, das war da halt, wo ich immer stand, dass es für die halt eben super schwierig war, irgendwie nach vorne zu kommen. Da hat irgendein Fahrer mal einen super krassen Start gemacht, also noch schneller als der Olympiasieger dann am Ende. Aber der stand halt außen, wurde halt einfach rausgeschoben und war dann weg. So. Es waren einfach viele Dinge, die an dem Tag irgendwie nicht zusammengepasst haben und die mir einfach nicht in die Karten gespielt haben. Und am Ende vom Tag muss man einfach sagen, hey, ich habe alles dafür gegeben in der Vorbereitung, habe alles professionell und auch gut gemacht. Und am Ende vom Tag ist Sport halt manchmal einfach auch so hart, dass man auch ein bisschen Glück braucht. Und das Glück war mir an diesem Tag einfach nicht hold.
Das ist eine sehr reflektierte Analyse. Jetzt würde ich aber gerne nochmal auf das Thema Glück bei so einem Rennen eingehen. Du hast es ja jetzt schon angesprochen, wie viel Glück und wie viel Technik ist da vonnöten, wenn du jetzt mal von einem Start ausgehst? Ich glaube, das ist technisch oder mit auch der wichtigste Punkt bei so einem Rennen.
Ja.
Hättest du, wenn du jetzt aus der Mitte gestartet wärst oder mehr von Bahn 1 oder 2 mehr reißen können?
Ja, also bin ich davon überzeugt. Würde ich jetzt so sagen, so 70-80%, mit 70-80% mehr hätte ich da wahrscheinlich was reißen können.
Wow.
So, weil es mich da einfach in eine bessere Position gebracht hätte, weil auch gerade die Leute, die halt immer in der Mitte standen, die konnten dann quasi immer in die Innenseite der ersten Kurve reinfahren und dann halt die anderen eben nach oben drängen, also aus der Kurve raus oder halt ans obere Ende. Dadurch mussten die bremsen, hatten weniger Geschwindigkeit und da hatten diese schon einfacher. Also beispielsweise ein italienischer Fahrer, also von dem ich, also ein italienischer Fahrer hat sich an diesem ersten Tag direkt für den Tag 2 qualifiziert. Das heißt, er ist unter die Top 12 gefahren. Und wenn ich jetzt gegen diesen Fahrer fahren würde, in einem 1 gegen 1, wüsste ich, dass ich jedes Mal schneller wäre als er.
Ach was.
Aber er hatte halt diese Innenbahn.
Ja.
Und das hat ihm halt super krass in die Karten gespielt. Ich möchte jetzt nicht seine Leistung schmälern, er ist auch an dem Tag dann auch gut gefahren. Aber das war halt so, ja, das ist halt einfach hart zu sehen, dass dann halt andere Leute, die dann halt eben, also vielleicht sogar eine kleines bisschen schlechtere Leistung halt eigentlich grundsätzlich haben, dass die dann halt einfach diesen Vorteil hatten durch diese innere Startbahn.
Werden die Bahnen denn vorher zugelost oder wer entscheidet, wo startet?
Ja, das war dieses Jahr so, dass diese Setlist, so wird das genannt, wurde auf dem Weltgesamtranking quasi basierend gemacht, genau. Und da ich halt ja den Bandscheibenvorfall hatte und ich dann 2024 quasi noch nicht so viele Rennen gefahren bin, also im Gesamten nur 3 Stück, hatte ich halt quasi super wenig Punkte im Vergleich zu den anderen. Dadurch hatte ich halt einfach ein schlechtes Ranking. Und das hat mir das Genick gebrochen am Ende.
Ah.
Ja. Doof.
Okay, abhaken, weitermachen.
Genau, das war dann halt eben die Devise. Also erstmal den Gefühlen halt eben freien Lauf lassen. Und ich denke, das ist auch super wichtig, wenn man auch gerade auf so ein großes Ziel hinarbeitet, dann danach einfach mal die ganzen Emotionen auch Raum zu lassen und das zu verarbeiten. Und das habe ich dann auch nach Olympia gemacht. und war ja dann auch erstmal reisen und so weiter, um einfach mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und dann bin ich zurückgekommen und hatte auch super viel neue Motivation und auch Bock wieder so auf alles, so auf Training, auf Uni, alles Mögliche, und hatte da auch wieder richtig viel Energie und Tatendrang.
Du warst auf einer Backpacking-Tour, 2 Monate lang.
Korrekt.
Durch Südostasien.
Genau, Thailand, Kambodscha und Vietnam.
Wahnsinn. Also da fällt mir wirklich kein anderes Wort ein. Wie bist du da drauf gekommen? Habt ihr das sowieso irgendwie eine Affinität mit Südostasien oder?
Also für mich war sowieso klar, dass wenn ich, ich mache diese Reise zu Olympia und egal, ob es dann am Ende klappt oder nicht, nach Olympia brauche ich erstmal off, weil man opfert ja so viel, man hat keine freien Wochenenden, man kann auch nicht mal irgendwie so sagen spontan, ja, wir gehen jetzt einmal eine Woche weg oder sowas. Und es war einfach wichtig, dann für mich mal nach dieser harten Zeit oder intensiven Zeit eher gesagt, einfach mal ein bisschen Freiraum zu bekommen, ein bisschen Luft zu bekommen. Und dass es dann am Ende Südostasien geworden ist, war dann eigentlich mehr oder weniger Zufall. So, wir haben halt überlegt, was machen wir, was ist auch kostengünstig, wo sind auch gerade nicht so viele Menschen oder was ist halt nicht so touristisch überlaufen.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt, wir waren ja quasi in der Regenzeit dort, war es dann eigentlich eine ganz gute Zeit, war auch dann relativ günstig sozusagen, und so kam es dann halt irgendwie zustande.
Und dann seid ihr 2 Monate da über die Hostels, oder habt ihr auch mal in Zelten geschlafen oder wie muss ich mir denn das vorstellen? In meinem Kopf habt ihr mindestens im Regenwald übernachtet, in Zelten.
Wir haben tatsächlich kein einziges Mal im Zelt geschlafen, aber was wir mal gemacht haben ist, wir haben mal auf einem See in einer Bambushütte geschlafen.
Auf einem See?
Ja, auf einem See. Wow. Das waren quasi so Bambus, also so Holzstämme oder Bambusstämme, so, die halt zusammengebunden waren. Ja. Und darauf waren dann quasi auch noch so Bambushütten. Und
hat sich das dann bewegt beim Schlafen?
Halt durch die Wellen halt, so hoch und runter. So. Ja, das war schon sehr cool, weil da hast dann morgens die Affen schreien gehört und so ein Zeug. Das war schon sehr wild.
Aha.
Aber hat es halt natürlich den Schutz durchs Wasser, also das war jetzt nicht so, dass da das hätte passieren können, dass ein Affe irgendwie plötzlich in deinem Zimmer steht oder sowas.
Ja gut, aber also in so einem See in Südostasien, da gibt es ja auch noch ganz viele andere Dinge, die da so rum.
Ey, das war nicht so schlimm. Also zumindest sah das Wasser super klar aus und dann hat man sich.
Du bist auch reingesprungen.
Ja klar, auf jeden Fall.
Also, was soll ich sagen? Mut? Mut hast du.
Danke.
Braucht man auch, um sich da so, wie tief schützt ihr euch runter nach dem Start, beim Start? Wie tief ist es?
8 Meter sind es.
8 Meter. Ja gut. Kannst ja fast noch Skispringer werden.
Von der Geschwindigkeit her fast.
Ja. Nehmen wir uns mal mit auf so einen Track. Das, wie ist der aufgebaut? Erstmal, wie ist er aufgebaut?
Okay, dann fangen wir mal mit dem Aufbau an. Am Anfang hast du einen Starthügel, der ist in den Amateurklassen ist er 5 Meter hoch und in den Profiklassen die genannten 8 Meter. Und da ist es dann so, da hast du dann oben eine Startklappe und diese Startklappe, da stellen sich quasi 8 Leute dran und dann kommt ein Kommando und wenn das Kommando fertig ist, fällt diese Klappe. Und dann stürzen sich quasi diese ganzen 8 Fahrer dann diese 8 Meter runter. Und haben dann am Ende vom Starthügel eine Geschwindigkeit von so 60 km/h ungefähr. Das Ganze passiert in 2,5 Sekunden. Also kannst du dir vorstellen, wie schnell wir uns beschleunigen. Und dann hast du halt erstmal so einen Sprung, der ist meistens so irgendwas zwischen 10 bis 12 Meter lang, den du dann so springst.
Du bist aber nicht 10 bis 12 Meter lang in der Luft.
Doch, natürlich.
Oh, okay. Das sieht so kurz aus.
Ja, tatsächlich. Von außen sieht es relativ kurz aus, aber es sind tatsächlich so 10 bis 12 Meter und fliegst halt so 1,5 Sekunden oder sowas. Genau, und dann hast du 4 Geraden. Also wir befinden jetzt quasi eben auf dieser ersten Gerade, die ist dann ungefähr so irgendwas zwischen 50 bis 80 Meter lang, je nach Strecke. Und dann haben wir da auf dieser Gerade meistens 1 bis 2, manchmal auch 3 Sprünge, die man halt entweder überspringen kann
oder
mit dem Hinterrad fahren kann. Mhm. Genau. Und dann am Ende dieser Gerade ist dann quasi 180-Grad-Kurve, die ist immer asphaltiert. Ich habe jetzt natürlich noch nicht gesagt, aus was die Strecke ist. Die Strecke besteht aus einem Schotter, also quasi wie so feiner Kies, der dann quasi mit einer Walze verdichtet wird. Und das wird dann quasi so hart wie Beton, mehr oder weniger. Aber es ist halt kostengünstiger.
Ja,
und,
gut.
Ja, genau. Und dann durch diese asphaltierte Kurve, diese 180-Grad-Kurve, geht dann quasi wieder eine Gerade zurück. Also kannst du dir vorstellen, dass es dann am Ende eigentlich wie so ein M angeordnet ist. Und du hast dann insgesamt drei von diesen 180-Grad-Kurven.
Das sind Steilkurven.
Ja, genau. Ja. 180-Grad-Steilkurven. Und eben diese vier Geraden. Und die Strecke, also die Geraden sind immer so irgendwas zwischen 50 bis 80 Meter lang. Das hängt immer von der Strecke ab. Und ja, am Ende der vierten Gerade ist dann halt eben dieses Ziel. Und der als erster da ist, hat halt gewonnen.
Einer von acht.
Einer von acht.
Ungefähr lang, sind die immer unterschiedlich lange Strecken, so 400 Meter ungefähr, aber sind sie schon unterschiedlich lang, je nachdem, oder gibt es da eine Norm?
Also es ist schon vom Weltverband vorgesehen, dass sie so um die 400 Meter sind, aber jede Strecke ist anders, jeder hat andere Hindernisse, also und auch dementsprechend auch andere Längen und andere Kurven, also im Sinne von, dass sie halt eben unterschiedlich geformt sind, sage ich jetzt mal. Aber sie haben eigentlich in der Regel immer diese 180 Grad.
Diese Steilkurven, also ich kenne die noch, weil ich bin auch alt, in Anführungsstrichen, noch vom Sechstagerennen. Da kannte man diese Steilkurven. Da haben die Bahnradfahrer hier in der Schleierhalle ihre Runden gedreht.
Ja.
Und ich, also mir hat mal einer von den Fahrern gesagt, wenn du aufhörst zu treten, fällst du einfach um in so einer Steilkurve.
Ja, wenn du langsam bist.
Ja.
Ja, genau.
Wie schnell müsst ihr denn sein, um durch diese Steilkurven zu kommen? Auch so, bleibt die Durchschnittsgeschwindigkeit so bei 60 km/h?
Nee, das ist ja nur die Peakgeschwindigkeit. Aber auf einer Strecke haben, also gerade in Stuttgart zum Beispiel, in Stuttgart habe ich mal ausgerechnet, bei einem Rennen, da hatte ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 42
km/h. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit.
Durchschnittsgeschwindigkeit, ja.
Das ist ziemlich hoch.
Oder waren es 44? Irgendwie sowas. 42, 44.
Ist schon sehr hoch.
Ja. Schon nicht wenig, ja.
Nee, schon nicht wenig.
Ist quasi wie ein Auto im Stadtverkehr sozusagen.
Ja, vor allem, ich finde, gerade im Auto merkst du das immer extrem, dass du denkst, naja, jetzt hatte ich mal eine Strecke auf der Autobahn, jetzt bin ich irgendwie 2 Stunden 160 gefahren oder halt so zwischen 120 und 160. Und trotzdem hast du hinterher dann eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 oder so. Und du denkst, hä?
Ja.
Also normalerweise ist sie deutlich, deutlich niedriger und mit 44 durch so einen Track, ich meine, das ist schon schnell.
Schon nicht schlecht, ne? Das dachte ich mir auch so, als ich das dann ausgerechnet hatte.
jetzt hast du uns die Strecke erklärt, den Track. Nimm uns mal mit in deine Gedanken. Was denkst du bei jedem Abschnitt in diesem Rennen? Zum Beispiel in dem letzten Rennen in Paris.
Ja gut, also das ganze Rennen beginnt ja vor dem Start eigentlich. Du hast ja erstmal dann den Vorstart, da wo dann die Fahrer zusammenkommen und dann quasi eben alle zusammen hochlaufen müssen. Und da hast du ja schon erstmal so diese Anspannung. Gerade in Paris zum Beispiel hast du plötzlich dann die Kameras gehabt, die dann dich filmen und so weiter.
Das unheimlich viele Zuschauer auch.
Unheimlich viele Zuschauer, unheimlich viele Lichter. Du hast dich oben auf dem Starthügel gefühlt wie in einem Fernsehstudio. Das war krass, weil so viele Kameras und Lichter da waren.
Es war ja nicht eh schon warm genug.
Ja, stimmt allerdings. Und hast du halt erstmal so diese Anspannung. Diese Anspannung dass es jetzt eben gleich losgeht und du hast halt eben nicht nur du, sondern auch die ganzen anderen Fahrer. Und du merkst es auch, dass alle so nervös sind, weil es halt eben gleich losgeht. Und dann stellst du dich ans Startgatter und dann hast du dann dieses Kommando. Und meine Gedanken sind dann immer, dass ich mich halt eben irgendwie so auf ein oder zwei Punkte konzentriere im Rennen. Und meistens ist einer davon halt eben am Start. Und meistens ist er so dieses Vollgas geben. Also sobald halt irgendwas passiert, sobald die Ampel zeigt, dass das Gate fällt, dann Vollgas geben, mich so schnell wie es geht bewegen, mit aller Kraft, die ich habe. Und dann geht quasi der Fight-Modus los. Also ist ja bei uns nicht so, dass dann halt jeder irgendwie seine Bahn hat, wo er drin bleiben muss, sondern wir dürfen auch in den Kontakt gehen und dürfen ihn auch suchen. Und es ist auch schon ein Sport, wo man Durchsetzungsvermögen zeigen muss. Das habe ich früher gar nicht so gemocht. Mittlerweile mag ich es tatsächlich ziemlich gern, auch so in diesen Kontakt reinzugehen, um sich da irgendwie zu behaupten. Ich finde, das hat für mich auch immer irgendwie was vom Boxen. Und mache ich mittlerweile super gern. Und dafür brauche ich auch so ein gewisses Maß an Aggressivität, Aggression, was ich dann da reinbringe. Und das habe ich dann meistens auch vor allem auf dieser ersten Gerade und auch durch diese erste Kurve hindurch, weil da geht es viel um Durchsetzen. Seinen Platz behaupten, sich in eine gute Position zu bringen. Und dann ab der zweiten Gerade ist es eher so, dass man versucht, dann sauber zu fahren. Ich denke mir dann halt immer versuchen, so sauber wie möglich zu fahren, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Genau, das eben umzusetzen, bis ins Ziel. Und halt eben immer bei einer super hohen Intensität fahren. Also man kann auch in den Sprüngen und in diesen Absprüngen und Landungen kann man immer noch Geschwindigkeit mitnehmen. Und das muss man halt aber aktiv machen und da muss man richtig arg pushen und ich glaube, ich habe dann immer so diesen Antrieb, gib alles, leg alles rein.
Ist es das,
überall,
was du denkst?
Ja, absolut. Das üben wir natürlich auch im Training, dieses Vollgasfahren, damit es halt im Rennen nicht zu einer plötzlichen, ungewohnten Situation führt. Aber im Rennen denke ich eigentlich immer nur go, 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 Vollgas. Irgendwie sowas. Wie so eine innere Stimme, die mich die ganze Zeit anschreit.
Ja gut, so muss sich ja auch irgendwie motivieren.
Ja, ne?
Was wären denn so typische Fehler, die man machen kann, gerade so am Sprung oder so, die jetzt vielleicht den Zuschauern gar nicht auffallen, sondern nur dir selber, die nur du siehst?
Ja, also zum Beispiel, du könntest irgendwie hängen bleiben oder sowas. Also wenn du in die Landung reinkommst und dann aber einfach ein kleines bisschen zu kurz springst. Das mag vielleicht von außen nicht so schlimm erscheinen, aber das nimmt dir einfach 1, 2, vielleicht auch 3 km/h Geschwindigkeit. Ja. Und das potenziert sich halt aber über die Gerade. Wenn du halt dann über die nächsten 40 Meter 1, 2, 3 km/h halt weniger hast, dann können andere Leute halt, die halt sauber fahren, mich halt einfach überholen. Oder halt dasselbe, auch wenn du zu weit springst, wenn du die Landung quasi fast komplett verpasst, da hast du dann eigentlich mehr oder weniger denselben Effekt.
Das heißt, Technik ist schon unheimlich wichtig.
Super wichtig, elementar wichtig.
Wie viel Technik, kannst du uns das noch ein bisschen detaillierter erklären mit der Technik? Weil ich finde das super spannend, wie viel Technik in so einem Track dann oder in so einem Rennen dann steckt.
Ja, also eigentlich ist es tatsächlich so, dass unser Sport ziemlich viel aus Technik besteht. Also unsere Startbewegung zum Beispiel am Anfang ist super viel Technik. Also wir müssen uns aus einer Standposition müssen wir uns beschleunigen. Und da versuchen wir, ich versuche es einmal bildlich zu sprechen, unseren kompletten Körper quasi nach vorne übers Rad schmeißen, mehr oder weniger. Wer mal so einen Start gesehen hat, sieht ja auch, dass wir so mit dem Oberkörper
voll. Man fällt so ein bisschen ins Nichts,
genau,
also beschleunigt
voll,
halt.
Voll
so
über dem Rad hängt, genau.
Ja.
Und das ist ein hochkomplexer technischer Ablauf. Und ich glaube, es gibt keinen Fahrer, der diesen Ablauf wirklich perfekt macht, weil es geht immer irgendwie nochmal besser. Das ist so das allererste, dann ist das nächste die Tritttechnik. Setze ich meine Tritte rund oder zum Beispiel habe ich irgendwo irgendwelche Kraftlöcher, beispielsweise, dass ich irgendwie zu sehr auf der Kurbel stehe oder dass mein Winkel, wie mein Fuß auf dem Pedal steht, dass der beispielsweise nicht perfekt ist und nicht richtig. Und weil davon hängt dann zum Beispiel auch die Kraftübertragung, ob die eben effizient ist oder nicht. Dann das nächste wären zum Beispiel die Kurven. Hat man eine gute Kurventechnik, dass man eben gut auf dem Rad steht und dann einen guten Radius fahren kann, weil wenn man das nicht hat, kann man zum Beispiel auch wegrutschen. Oder man verliert Geschwindigkeit in der Kurve. Oder halt dann auch eben bei den Sprüngen, wo ich vorhin schon mal sagte, dass man eben Geschwindigkeit aus den Absprüngen und aus den Landungen holen kann. Das heißt, man kann quasi, so wie wir beim Start quasi versuchen, unser Rad zu beschleunigen durch dieses nach vorne werfen, können wir auch unser Rad beschleunigen in einem Absprung, indem wir unseren Oberkörper quasi auch wieder so nach vorne schieben, mehr oder weniger. Und dann in der Landung mit unseren Armen und Beinen so richtig mit aller Aggression, aller Kraft, die wir haben, so richtig reinpushen in die Landung und dieses Fahrrad von uns wegdrücken, um Geschwindigkeit gut zu machen. Das, die ganzen Sachen, das sind lauter so super komplexe Abläufe, die sitzen müssen, die wir trainieren, die automatisiert sein müssen, damit es dann später im Rennen ohne große Überlegen funktioniert. Es soll spielerisch und leicht aussehen. Das ist so dann der Anspruch, weil wenn es so aussieht, dann ist es gut trainiert und schnell.
Ich habe mir gestern in Vorbereitung auf den Podcast nochmal das Finale von Paris angeguckt tatsächlich und da ist mir aufgefallen, dass die Fahrer extrem durchtrainiert sind. Also wirklich, der Oberkörper, Wahnsinn.
Aber die Beine noch mehr.
die haben sie nicht so gezeigt. Das war, als sie noch am Gatter standen. Mhm. Da ist mir das aufgefallen, wie durchtrainiert die Oberarme und sowas sind. Was man vielleicht gar nicht, wenn man jetzt über BMX nachdenkt, ist es natürlich eine körperliche Sportart und natürlich brauchst du ein gewisses Grundtrainingslevel und muss durchtrainiert sein, aber ja, dass es wirklich so extrem ist, hätte ich nicht gedacht. Deswegen ist es mir wahrscheinlich auch so aufgefallen.
Ja, es ist, BMX ist einfach eine krasse Sportart. Also wenn man das, wenn man da mal ein bisschen hineinsteigt und mal so guckt, was man da alles dafür braucht, dann ist es schon krass. Mhm. Du brauchst eine gute Ausdauer, brauchst viel Kraft, du musst explosiv sein, musst aber auch gut auf dem Rad fahren können. Am Start bringen wir so Spitzenleistung von so 2500 Watt heben auf die Kurbel, also es sind mehr als 2 PS. Und wir bewegen uns da halt wirklich so ganz weit oben, also auch gerade so die Bahnradsportler. Also wir leisten quasi so viel wie so ein Bahnradsportler.
Auf einem viel kleineren Rad.
Auf einem viel kleineren Rad. Natürlich nicht so lang, wie die es jetzt machen, aber so von der Kraftentfaltung her. Ja. Und dementsprechend müssen wir das halt auch halten können. Stell dir vor, dein Bein bringt halt irgendwie so 2 PS irgendwie aufs Fahrrad und dein Oberkörper wäre viel zu schwach, um das überhaupt halten zu können. Das funktioniert nicht. Du musst dein Rad ja auch festhalten, sonst fährt es dir weg.
Ja.
Also wir müssen.
Ja, aber auch Griffkraft dann.
Alles. Also Arme, Schultern, Oberarme, Brust, Schultern, alles Mögliche. Also da muss man schon athletisch ziemlich gut aufgestellt sein. Also wenn man da vorne mitspielen möchte, dann gibt es da keinen Raum für Error.
20 Zoll hat dein Fahrer, ne?
Korrekt.
Sind die Reifen, haben die Profile oder keins?
Unterschiedlich, aber die ich momentan fahre, die haben ein gewisses Profil. Also es gibt auch.
Weil Profil kostet, glaube ich, auch immer Zeit, Geschwindigkeit.
Ja, jein. Also grundsätzlich auf einer theoretisch gedachten glatten Oberfläche würde Profil auch quasi bedeuten, dass der Reifen sich ein bisschen schlechter dreht, aber da wir halt nicht da wir halt einen unebenen Untergrund haben, da auch kleine Steinchen drin sind, wäre dann zum Beispiel ein Reifen, der komplett kein Profil hat.
Würde durchdrehen dann.
Nee, würde einfach gar nicht so gut sein, weil er die ganzen Unebenheiten vom Boden gar nicht so gut aufnehmen kann. Deswegen das Profil. Und dann, es gibt zum Beispiel Strecken in Amerika, die haben so eine Oberfläche, die komplett glatt ist.
Wieso Epoxy?
Ich weiß nicht, wie der Begriff ist. Im Englischen nennt sich das Slurry. Aber ist auf jeden Fall super glatt am Ende. Mhm. Also wie eine Autobahn sozusagen. Und da ist dann zum Beispiel von Vorteil, wenn der Reifen halt wenig Profil hat.
Wie viele Fahrräder hast du?
Momentan aufgebaut 3.
Was heißt aufgebaut?
Ich habe noch ein viertes, das ist aber nicht aufgebaut.
Da also, hängt der Rahmen bei dir zu Hause in der Wohnung.
Ja, das ist mein Olympia-Fahrrad.
Ach so.
Ja, also.
Das ist das 7-Kilo-Rad.
Ja, genau, richtig. Das hängt daheim.
Das hängt daheim. Mhm. Als Andenken.
Sozusagen, ja. Also halt der Rahmen und die Gabel.
Ist ja auch ein schöner Preis. So, also Preis in Anführungsstrichen.
Ja, ich habe lange überlegt, was ich mit dem Fahrrad machen soll, ob ich es fahren soll oder nicht. Aber ich habe dann letztendlich mich dazu entschieden, das einfach aufzuhängen, einfach als super coole Erinnerung an die ganze Sache, weil die Lackierung, die wir da gemacht haben und das Design war einfach
eine
10 von 10. Also war super cool und natürlich auch für Olympia und ich wüsste jetzt auch keinen anderen Kontext, wo ich das irgendwie nochmal nutzen könnte und dachte mir, komm, ich lasse es jetzt einfach.
Echt?
Behalte
also das ist ja nicht nachhaltig.
Andenken. Nee, aber ich denke ganz ehrlich, irgendwann werde ich es fahren. Ja. Also war so in 10 Jahren oder vielleicht in 20 oder sowas. Aber ja, momentan hängt einfach noch zu viel emotionaler Wert dran. Als dass ich es übers Herz bringen könnte, das Design, also
dieses
halt quasi
Gesamtkunstwerk
Gesamtkunstwerk quasi zu verschandeln, indem ich es jetzt im Training nutze.
Aber ist das Fahrrad nicht state of the art für dich? War das nicht das beste Fahrrad, was du je gefahren bist? Für den besten Zeitpunkt?
Ja, also ich hab quasi dann die Parts übernommen, also und hab quasi dann ein anderes Fahrrad dann eben so aufgebaut. Okay. Also den Rahmen, den kann man ja auch so kaufen und auch, also das, was ich quasi da von unserem Fahrradhersteller so bekommen habe. Und also das war jetzt nichts quasi Besonderes so in dem Sinne, sondern das war halt einfach die ganzen Bauteile, so dieses ganz Gesamtkonstrukt des Rads war quasi einfach so die 10 von 10.
BMX unabhängig von der genauen Disziplin hat ja schon viel Künstlerisches.
Inwiefern? Was meinst du?
Ja, ich weiß, ich verbinde BMX generell so als eine junge Sportart, eine flippige Sportart, ein bisschen so wie Skateboardfahren. So, alle sind cool, alle sind auch cool miteinander, jeder versucht so ein bisschen auch Kunststückchen zu machen, die Räder sind entsprechend bemalt, designt. So, das hast du denn auch schon mal Freestyle gemacht? Und du dich mal daran versuchst, so ein bisschen? Oder wie ist denn das, wenn man da so zusammenkommt? Kommt man denn überhaupt mit den Freestylern zusammen?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also wir haben da eigentlich kaum Überschneidungspunkte. Sowas kommt in Stuttgart irgendwann mal. Also momentan ist Planung, das quasi neben der BMX-Strecke, wo unsere Strecke gerade ist, also neben diesem Ort, wo unsere Strecke gerade ist, dann auch ein Freestyle-Parking kommen soll. Und da soll dann auch so mehr Überschneidung sein zwischen den Sportarten. Aber bislang, also bietet sich das eigentlich nie an, weil es sind ja auch keine gemeinsamen Wettkämpfe, die man hat, sondern halt immer getrennte Rennkalender. Deswegen haben wir da leider keine Überschneidung. Und ich traue es mich nicht, Freestyle zu machen. Also ich finde es wirklich, ich finde es krass, was sie machen.
Ja, voll.
Absolut. Also ich glaube, ich könnte nicht so oft auf die Fresse fliegen, wieder aufstehen wie die.
Das heißt, beim Race haut es dich nicht auf die Fresse?
Weniger.
Trotz der Ellenbogentaktik.
Wenn du halt einen neuen Trick lernen musst, dann
bist du den drin, hast du halt technischer Ablauf.
Den so oft zu machen, also bis er halt sitzt. Mhm. Und das impliziert eigentlich meistens, dass du halt erstmal 20, 30 Mal auf die Fresse fliegst, bevor du es dann eigentlich schaffst. Und das finde ich wirklich krass. Also da wirklich Hut ab, Chapeau. Also ich könnte das nicht. Da bin ich froh, beim BMX Race zu sein.
Ich hab mir tatsächlich einen Wettkampf in Paris BMX Freestyle angeguckt. Und ich habe sowas auch, also so, ja, natürlich, jeder hat mal BMX gesehen und jeder kennt so die Kunststückchen, die man da so machen kann. Aber in der extremen Darstellung habe ich das noch nicht gesehen. Das hat mich total fasziniert.
Ich finde es auch unglaublich spannend.
Das ist,
also wie die das machen, krass.
Aber auch der Boden, wenn es sich da hinfetzt.
Ja.
Das ist ja mehr so wie Turnhallenboden.
Ja, das meine ich ja. Das ist einfach, das ist einfach krass. Also diese Sportart, die ist wirklich crazy.
Deine Sportart ist aber, glaube ich, auch ziemlich crazy.
Aus einer anderen Perspektive, ja. Also die würden wahrscheinlich sagen, boah, ich könnte es mir niemals vorstellen, mit so viel Geschwindigkeit da irgendwie so mit anderen zusammen über die Strecke zu fetzen. Mhm. Ja, also wo ich dann quasi Angst habe, vor mich irgendwie kopfüber in der Luft zu befinden, so wäre es wahrscheinlich für die, mit anderen Leuten so gemeinsam über Sprünge zu springen. Das ist für mich dann so das, was ich liebe, das, was mir Spaß macht.
Ja, yeah. Das ist cool. Du hast noch genau 1173 Tage. Was passiert dann?
Dann findet LA statt.
Ja. Ich extra ausgerechnet. 1173 klingt ein bisschen viel.
Ich finde ehrlich gesagt, wenn man das sogar so hört, finde ich, klingt es eher wenig.
Echt?
Ja. Ich finde auch, wenn man so hört, so 100 Tage, finde ich auch super wenig.
Ja, 100 Tage sind super wenig, aber über 1000 Tage sind ja.
Ja, aber wenn ich jetzt so hören würde, jemand sagt mir 3 Monate. Ja. Oder 100 Tage empfinde ich die 100 Tage
als weniger als
die 3 Monate.
Ja, das stimmt. Also.
Und auch genauso, wenn ich jetzt so höre, ja, es sind halt noch 3,5 Jahre, so, okay, easy. Aber
ja.
Wenn ich dann so höre, 1173 Tage, ist das schon wieder so ein richtiger Druck. weil man muss sich mal vorstellen, also für einen Sportler ist es ja so, das Endprodukt eines jeden einzelnen Tages ist das, was dich besser macht. Das heißt, ich habe ab heute noch genau 1173 Mal die Chance, eine richtige Entscheidung für mich und für meine weitere Entwicklung zu treffen.
Dann ist es wirklich wenig.
Und dann finde ich es eigentlich super wenig, weißt du, wie ich meine?
Ja, verstehe ich voll. Das stimmt. Es gibt auch noch kein genaues Datum, wann Radsport stattfinden soll. Es ist wohl so, dass Leichtathletik in der ersten Woche stattfindet und Schwimmen in der zweiten, was eine historische Änderung ist.
Ja, krass. Weil
sonst immer Schwimmen am Anfang stattgefunden hat.
Anscheinend gibt es.
Erste Woche. Rad wäre erste Woche normalerweise, oder?
Ja, ich dachte, es gäbe sogar schon irgendwie einen Tag oder sowas.
Ich habe geguckt, ich habe keinen gefunden. Aber egal. Vielleicht habe ich auch nicht gut genug geguckt. Also, habe mich aufgehängt an den 1173 Tagen.
Das offizielle Programm steht ja noch nicht, deswegen da wird sich ja bestimmt sowieso nochmal was ändern oder sowas. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon noch drauf. Also LA werden wahrscheinlich krasse Spiele.
Ja.
Ich denke, da wird sich Amerika richtig ins Zeug legen, da was Ordentliches aufs Parkett zu zaubern. Ich war selber schon mal in LA und also die Stadt bietet unheimlich viel Potenzial für richtig coole Sachen und da bin ich gespannt, was die da so machen.
Ja, weil es auch so eine vielseitige Stadt ist, glaube ich. Und gerade BMX, ich glaube, ich muss mal aufklären. BMX heißt Bicycle Motocross.
Korrekt.
So quasi die kleine Schwester vom Motocross-Fahren.
Sozusagen, könnte man sagen. Also hat sich ja aus dem Motocross entwickelt.
Ja.
Ja.
Weil die Kids daneben standen an der Strecke und gesagt haben, ich will das auch machen.
Das und auch aus dem Grund, weil Motocross ist ja einfach auch ein super kostenspieliger Sport und es waren auch einfach viele Jugendliche, die gesagt haben, boah, Motocross kann ich mir nicht leisten, aber lass uns doch einfach irgendwie kleine Fahrräder nehmen und Hügel bauen, über die wir springen können oder auch Rennen fahren und so hat sich das dann entwickelt. Das
ist richtig cool.
Ja, schon stark. Und ja, einfach super cool, da einfach auch Olympia zu fahren in dem Land, wo der Sport halt eigentlich auch herkommt. Das wäre wie wenn Olympia in Japan stattfindet und da Judo halt ist.
Richtig.
So, ungefähr.
So, aber auch Skateboard, finde ich, ist auch so, gehört da irgendwie auch mit dazu. Ich weiß nicht, ich finde da irgendwie so viele Parallelen.
Ja, das kann sein.
Weil es halt einfach auch so eine junge Sportart ist.
Ja, absolut.
Junge Sportart heißt auch, man muss seine Fangemeinde vielleicht ein bisschen anders abholen als jetzt ältere, ich nenne sie jetzt mal ältere Sportarten in Anführungsstrichen.
Ja, auf jeden Fall. Also kannst du nicht einfach eine Anzeige in der Zeitung schalten.
Oder im Amtsblatt.
Im Amtsblatt, genau.
Heute Kreisliga C-Spiel.
Mit Freibier.
Kein Eintritt für Männer. das bedeutet, du musst dich schon auch auf den sozialen Medien oder in den sozialen Medien entsprechend zeigen, authentisch zeigen und aber auch verkaufen.
Ja.
Ist es für dich anspruchsvoll?
Ja, also du hast es eigentlich gerade ganz schön zusammengefasst. Also mein Social Media Account, also meine Social Media Accounts, aber halt primär auf Instagram, sind dafür da, um einfach einen Einblick zu geben in das Leben eines Leistungssportlers, eines BMX-Leistungssportlers, die Leute da abzuholen, weil ich denke, viele wissen auch gar nicht, was da so abgeht, was es bedeutet, wie wir trainieren. Und es bietet dann natürlich auch vielfältige Möglichkeiten, einfach Informationen zu teilen, die Leute so mitzunehmen auf dieser Reise, aber auch natürlich, um da auch Sponsoren für zu gewinnen, die dann auch irgendwie Bock haben, mich da zu unterstützen. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil auch eines Sportlers. Wenn man jetzt nicht gerade Spieler beim VfB ist oder so.
Ja, der große König Fußball, der guckt uns immer zu. Wir nehmen auf im Haus des Sports in Stuttgart. Das ist unser Studio und was ist natürlich direkt daneben?
Unser VfB.
Bist du VfB-Fan?
Ja, ich muss schon ehrlich sagen, mich hat es so ein bisschen erwischt. Also, durch die erfolgreiche letzte Saison bin ich da so ein bisschen in dieses Fußballgame reingerutscht.
Oha.
Und,
ein Erfolgsfan. Ach je.
Ich verfolge das jetzt. Also ich tue jetzt dem VfB, wie sag ich da? Ich tue den VfB jetzt nicht weniger mögen, dadurch, dass er jetzt gerade zum Beispiel gerade nicht so erfolgreich spielt, sondern ich sehe das eher auch so aus einer sportlichen Sicht und ich finde es irgendwie einfach. Finde, mir macht es Spaß, das zu beobachten, das irgendwie so einfach ein bisschen mitzuverfolgen und auch die Spiele anzugucken.
Es ist ja auch in Anführungsstrichen Jammern auf hohem Niveau, wenn man letztes Jahr Vize oder letzte Saison Vizemeister geworden ist und diese Saison vielleicht sogar auf Platz 10 abschließt und dann noch in Berlin war.
Ja, also ich meine, das sage ich jetzt als super kompletter Fußballlaie, aber ich denke, dass einfach die Saison einfach wahrscheinlich zu viel war mit allen Verantwortlichkeiten, die Jungs also hatten. Und wahrscheinlich müssen da jetzt eben, es muss da an ein paar Stellschrauben gedreht werden und denke ich, dass die da schon was Ordentliches hinzimmern können auch für nächstes Jahr.
Stellschrauben ist jetzt mein Stichwort. Was sind die Stellschrauben, die du drehen, anziehen, lockern, wie auch immer möchtest, für die 1173 Tage?
Ja, also da läuft es bei mir erstmal so, dass ich meinen Körper erstmal wieder so vollständig gesund mache. Ich hatte jetzt so von letztem Jahr durch diese super intensive Olympia-Vorbereitung habe ich so die ein oder andere körperliche Beschwerde halt dann dadurch entstehen lassen sozusagen. Nichts Schlimmes, aber Dinge, die einfach Zeit brauchen. Und da ist jetzt meine Prio Nummer 1 für diese 1173 Tage, meinen Körper wieder voll gesund zu machen, sodass ich da voll Gas geben kann. Und da bin ich auch schon seit Anfang des Jahres dran. Aber es dauert einfach, braucht seine Zeit. Und wenn ich diesen Zustand dann eben erreicht habe, dann Vollgas reinstarten mit der Vorbereitung für LA 2028.
Wann startet denn die Vorbereitung im Grunde startet ja eigentlich schon heute, aber diese spezifische Vorbereitung, wann startet die?
Bei uns ist es ja so, dass wir 2026 im Sommer den Start unserer Olympia-Quali haben. Und eigentlich bedeutet das dann für mich, dass ich langfristig gesehen eigentlich jetzt eine Vorbereitung mache für Sommer 2026. Damit ich quasi zum Start der Olympia-Quali in einem Top-Zustand bin und ich dann quasi gut Punkte sammeln kann und dann diesen Zustand halten und vielleicht noch weiter ausbauen oder sicher noch weiter ausbauen für bis 2028.
Und dann entsprechend auch in der Weltrangliste deutlich woanders zu liegen.
So sieht's aus.
Und dann gibt es ja auch noch, also es gibt natürlich dieses Jahr eine WM, es gibt auch eine EM, aber es gibt vor allem 2027 wieder, ist mir extra ausgedruckt,
so geil,
eine super WM, wie Glasgow.
Ja.
Da war es auch, das war erstmalig so, dass es eine super Rad-WM gab. Da waren alle radspezifischen Disziplinen zur gleichen Zeit an einem Ort.
So ist es.
Das heißt, wir sprechen von Mountainbike, wir sprechen von Straßenrad, wir sprechen von Bahnrad, wir sprechen von BMX und von Hallenradsport.
Genau.
Habe ich sie alle.
Ich glaube, ich weiß, Trial
wäre aber auch noch
Mountainbike. Downhill war da, glaube ich, auch noch mit dabei.
Ist das auch mit Mountainbike.
Ja, genau. Nee, dann passt ja.
Spannend. Oder ist es mehr so eine WM in 27, ist es mehr so ein Hindernis, wenn du für 28 100.000% geben musst? Oder ist es dann gut für den Aufbau in Richtung 2028 oder kannst du 27 und 28 jeweils 100% geben?
Auf jeden Fall. Was nicht möglich ist, ist quasi zu jedem einzelnen Tag immer 100% zu geben, aber man kann sein Training dann eben so planen, dass man dann zu bestimmten Wettkämpfen dann genau bei diesen 100% ist. Und die Weltmeisterschaften gerade in 27 und 28 werden dann auch super essentiell sein, sind tatsächlich Möglichkeiten, um schon mal vorzeitig einen Olympiaspot zu sichern, tatsächlich. Und auch einfach gut Punkte zu sammeln für dieses Olympia-Ranking. Also liegt voll drin, ich habe richtig Bock. Glasgow war schon ziemlich cool, auch mit diesen ganzen anderen Sportarten zusammen zu sein. Da als Deutsche zu sein und nicht nur als deutsche BMXer, sondern so als deutsche Radfahrer allgemein.
Ja.
Das war ein richtig tolles Gefühl und da freue ich mich auch schon drauf, das dann 2028 oder 2027 auch wieder zu erleben.
Jetzt gibt es aber auch dieses Jahr noch einiges zu sehen. Im Moment findet der European Cup statt. Das sind Wochenenden, sechs Wochenenden, glaube ich, insgesamt, an denen ihr fahrt.
Korrekt.
Was auch in eine Gesamtwertung dann eingeht, wie so ein Weltcup im Endeffekt.
Ja, kann man so sagen, ja.
Also das findet gerade statt. Nächstes Wochenende wieder?
Ja, genau, richtig. Nächstes Wochenende.
Nach Frankreich.
Ja, genau. Ja, genau. Da haben wir einfach die Europacup-Serie. Das sind, wie du schon gesagt hast, sechs Rennwochenenden. Und da versuche ich dann jetzt auch, also versuche ich so gut wie möglich mitzufahren. Das erste Rennwochenende war gar nicht so schlecht. Da bin ich einmal 22. und einmal 9. geworden. Das war eigentlich ganz gut. Und jetzt letztes Rennwochenende musste ich leider aussetzen, weil da ist mir ein paar Tage vorher in den Rücken reingefahren, weil ich irgendwie einfach schlecht trainiert hatte. Und
kriegt man da nicht gleich Angst?
Ich kann das differenzieren.
Also
ob es was Schlimmeres ist oder nicht. Es war einfach nur eine muskuläre Verhärtung, also war es nicht weiter drastisch. Und genau, jetzt am Donnerstag fahren wir dann nach Frankreich und da haben wir dann erstmal noch ein Trainingslager auf einer Strecke, wo dann ein Weltcup stattfinden wird, der dann im Juni ist. Und dann fahren wir dann anschließend direkt von dort dann zum Europacup also zu dem Ort in Frankreich.
Das heißt, es findet so, wenn wir finden uns ja noch mehr oder weniger am Anfang des Jahres. Wir haben jetzt Anfang des Jahres den European Cup und dann folgen die Weltcups und dann kommen im Sommer deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.
Könnte man so sagen. Also die Europacups, die gehen über das ganze Jahr. Wir haben noch einen im September, soweit ich weiß. Okay. Aber und auch sogar einen nach der Europameisterschaft im Juli. Oh, also der ist so ein bisschen verteilt. Und dann haben wir zwei Weltcups im Juni, dann die deutsche Meisterschaft Anfang Juli, dann die Europameisterschaft Mitte Juli, dann das Wochenende darauf, dann den Europacup nochmal und dann zwei Wochen daraufhin dann die Weltmeisterschaft in Kopenhagen.
Ist dann ein ganz schönes Leistungspensum, das man da übers Jahr ablegt.
Ja, aber macht doch Spaß. Am Ende vom Tag ist es ja genau das, was uns eben Bock macht. Halt dieses Rennen fahren, dieses Unterwegssein oder nicht das Unterwegssein an sich, sondern halt dann auf die Rennen gehen und da dann eben seine Leistung zeigen können, sich durchsetzen, eins gegen eins. Das ist doch am Ende vom Tag genau
mit
das.
Mit der Ellenbogentaktik.
Ja, genau, mit der Ellenbogentaktik. Das ist am Ende vom Tag doch genau das, was uns oder was mir einfach super viel Spaß macht. Und deswegen, ja, es bedeutet natürlich auch viel, nicht zu Hause sein, aber auf der anderen Seite ist es dann endlich die Time to Shine, um genau das abzuliefern, wofür man eigentlich trainiert hat.
Bist du schon mal vom Rad gefallen, während du jemanden mit deinen Ellenbogen getackelt hast? So richtig Karma-mäßig?
Jetzt muss ich überlegen. Also ich wurde schon vom Rad geholt, aber ich bin selber noch nie hingefallen, als ich versucht hatte, das zu machen. Aber ich meine, wir machen das ja auch nicht aus böser Absicht im Sinne von, dass ich jetzt irgendwie an einen Fahrer hinfahre und einen Sturz provoziere.
Du willst nicht, dass er stürzt, du willst dich einfach nur behaupten.
Genau, richtig. Also wir nutzen unsere Ellenbogen oder auch unseren Körper, um einfach unsere Position zu behaupten, würde ich mal sagen. Aber wir fahren jetzt nicht an einen anderen Fahrer ran, um ihn dann irgendwie böswillig vom Rad zu holen oder
würde
sowas.
Würde das deine gelbe Karte oder sowas?
Das kann, ja, also wenn du das wirklich absichtlich machst, dann würde das eine Disqualifikation bedeuten.
Okay. Also es ist schon ja einfach eine Kontaktsportart.
Ja, genau.
Deine Kontaktsportart, die kann man bestimmt auch irgendwo verfolgen. Die
genau.
European Cups und die Weltmeisterschaften. Erzähl mal, findet man das?
Also erstmal meinen Instagram-Account, da kann man erstmal mich verfolgen.
Natürlich, den hätte ich nachher noch.
Und dann, da ist es auch so, dass ich dann auch immer die Infos dann zu den Rennen rausgebe. Okay. Also wenn dann zum Beispiel auch Livestream angeboten wird bei Europacup oder bei Weltcup oder sowas, gebe ich da dann auch immer die Links und so weiter. Ansonsten, wenn man das gucken möchte, bei YouTube läuft jetzt seit diesem Jahr der Livestream für die Europacups. Das heißt, da kann man dann einfach eingeben BMX Europacup, BMX Race Europacup Livestream. Dann, wenn dann an dem Wochenende was stattfindet, und dann findet man da auch dann direkt den Link. Und bei den Weltcups, da ist es genauso. Ja, läuft auch über YouTube.
Und EM, WM kommt dann vielleicht stellenweise sogar im Linear-TV.
Korrekt, also die letzten Jahre war es eigentlich so, dass die Europameisterschaft immer auf
Eurosport
übertragen wurde.
Home of the Olympics.
Ja, und bei der WM bin ich mir gar nicht sicher, das ist immer unterschiedlich, je nachdem wie die Fernsehrechte verkauft werden.
Du hast es gerade schon gesagt, du hast einen Instagram-Account. Dir kann man folgen, @Schaubster.
Ja, genau.
Hat das auch eine Bewandtnis? Oder wo kommt denn der Schaubster her?
Wir hatten früher ein Team, das hieß R-Team.
Ja.
Und dann hatten wir immer so Wortspiele, wo wir an alle möglichen Wörter irgendwie so ein R rangehängt haben. Also eigentlich A-I-R.
Ah.
Und irgendwie haben wir das dann umgewandelt bei mir als Schaubster mit E, also
mit E-R,
S-T-E-R. Ja.
Ja,
und so hat das dann irgendwie. Also habe ich einen Spitznamen bekommen mit 13, 14 Jahren. Der Schaubster.
Witzig. Der Schaubster. Vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Uns kann man auch folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook noch unter Sportregion Stuttgart und im Netz natürlich unter www.sportregion-stuttgart.de.
Und natürlich auch in der Zeitung.
Und natürlich auch in der Zeitung. Wenn
im Amtsblatt.
Wir sind auch mehr oder weniger noch linear. Ihr könnt uns auch gerne folgen auf den etwaigen Podcast-Plattformen eurer Wahl und auch dementsprechend gerne Feedback hinterlassen. Vielen Dank fürs Einschalten. Nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe gut was gelernt. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg. Keine gesundheitlichen Mankos. Und vor allem viel Spaß.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal im Flieger dann nach L.A. sehen.
Ja, das machen wir.
Podcast aus dem Flieger. Das
Podcast aus dem Flieger. Stark. Das wird gut. Das machen wir. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.
Ciao.